Markus 13, die Parallelstellen sind Matthäus 24, Lukas 21, wenn ihr da vielleicht auch einen Finger reinmachen wollt, dass wir vergleichen können. Ihr braucht eine Bibel heute. Wer keine Bibel da hat, es stehen hinten am Tisch welche, könnt ihr mitlesen. Das ist der schwierigste Abschnitt im Markus-Evangelium. Wahrscheinlich einer der schwierigsten Abschnitte in der Bibel. Also nicht unbedingt eine leichte Kost heute. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen. Ich hoffe, ihr seid mit der Einstellung hier, ja, ich will was mitnehmen, ich will geistlich wachsen. Heute haben wir eine echte Bibelarbeit. Wir sind jetzt zur Unterhaltung hier. Ich brauche heute eure Konzentration. Wird vielleicht ein bisschen länger werden und wie gesagt, es ist ein schwerer Text, den wir hier erarbeiten. Wir werden uns deswegen auch einige Parallelstellen ansehen. Wir versuchen euch verschiedene Auslegungsmöglichkeiten zu zeigen. Sehr umstrittenes Kapitel. Es geht hier um die Lehre Jesu auf dem Ölberg über die Zerstörung des Tempels und über seine Wiederkunft. Und wie gesagt, Parallelstellen, Matthäus 24, Lukas 21. Gibt viele verschiedene Sichtweisen zu dieser Stelle. Ich habe versucht, letzte Woche euch so ein bisschen einen Überblick zu geben über verschiedene Sichtweisen. Die Frage ist, welche Ereignisse, über die Jesus hier spricht, sind noch zukünftig für uns und welche sind schon erfüllt worden in der Geschichte 70 nach Christus, als der Tempel und Jerusalem von den Römern zerstört wurde. Also welche Ereignisse beziehen sich auf das Ende des alttestamentlichen jüdischen Zeitalters des Gesetzes und welche Ereignisse beziehen sich auf das Ende unseres Zeitalters? Ich habe euch letztes Mal schon gesagt, ich bin da dogmatisch, was diese Dinge anbelangt. Ich habe diese Endzeit Prophetien noch nicht genug studiert, um eine festgefahrene Meinung zu haben. Und meine Sichtweisen mögen sich vielleicht auch noch ändern. Also fühlt euch absolut frei, die Dinge anders zu sehen als ich. Lasst uns bewusst sein, dass es in der ganzen Kirchengeschichte unterschiedliche Auslegungen und unterschiedliche theologische Systeme gab, was diese letzten Dinge betrifft. Wir müssen da demütig bleiben und wir dürfen uns vor allem nicht entzweien lassen von anderen Geschwistern wegen solcher eschatologischer, ist der Fachausdruck, endzeitlichen Dinge, wegen unterschiedlicher Auslegungen. Wie immer die genauen Details um Jesu Wiederkunft aussehen werden, alle stimmen überein, er wird kommen und der Punkt ist, lasst uns bereit sein. Lasst uns leben im Licht seiner Wiederkunft. Wir wollen uns nicht irgendwie von diesen Randbereichen unseres Glaubens streiten. Wir wollen uns darauf ausrichten, dass wir möglichst viele Leute mitnehmen in den Himmel, in die Ewigkeit, im Herrn. Jesus hat seinen Jüngern vorausgesagt, dass der jüdische Tempel in Jerusalem zerstört werden wird. Das ist der Kontext. Der jüdische Tempel war in Gottes Augen kein Gotteshaus mehr, sondern eine Räuberhöhle, wie wir gesehen haben. Und nach Jesu Erlösungswerk auf dem Kreuz für uns war der Tempel auch nicht mehr nötig. Jesus war das Opfer, was unsere Sünden weggenommen hat. Und diese ganzen Tieropfer, die wir im Alten Testament sehen, die im Tempel dargebracht wurden, das war der einzige Ort, wo geopfert werden durfte. Diese Tieropfer sind nur ein Bild auf Jesu Erlösungswerk für uns am Kreuz. Er ist das Opfer, was die Sünden hinwegnimmt. Diese wörtlichen Opfer, diese Tieropfer im Tempel, das war nur ein Schatten von zukünftigen Dingen, heißt im Hebräerbrief, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und das ist erfüllt durch Jesus. Deswegen, weiter Tieropfer dazu bringen, nachdem Jesus für unsere Sünden bezahlt hat, ist ein Gräuel in Gottes Augen. Das ist eigentlich Rebellion gegen ihn. Und genau das hat das Volk Israel getan als Nation. Sie haben Jesus als ihren Messias, als ihren Retter abgelehnt und gekreuzigt und haben weiter im Tempel geopfert, haben gedacht, sie können dadurch Annahme bei Gott finden. Und beim Verhör vor Pilatus, als Jesus verhört wurde vor ihm, hat Pilatus das Volk gefragt und hat gesagt, was soll ich mit dem Christus tun? Oder mit dem Jesus tun, den ihr Christus oder der Messias genannt wird? Und sie alle sagten, er werde gekreuzigt. Und dann hat Pilatus seine Hände gewaschen und hat gesagt, siehe, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Und dann heißt es, das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Es werde uns zugerechnet, sein Tod. Und Gott hat die beim Wort genommen. Gott hat die ernst genommen, diese Worte. In Lukas 11, da sprach Jesus zu den jüdischen Leitern. Er hat gesagt, wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten, eure Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen und stimmt den Werken eurer Väter bei, denn sie haben sie, die Propheten, getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht, von dieser Generation gefordert werde, von dem Blut Abels an bis zu dem Blut Zecharias, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten in Gottes Reich, die habt ihr gehindert. Also Jesus sagt zu den jüdischen Leitern seiner Generation, euer Geschlecht, eure Generation wird das Fass zum Überlaufen bringen, weil ihr den Messias umbringt, von dem die Propheten prophezeit haben. Apostelgeschichte 7, da sagt der Stephanus ähnliche harte Worte zu dem Volk, zu den Leitern vor allem. Er sagt, ihr heilstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Also ihr habt euren Messias, euren Retter abgelehnt und ermordet. Israel sollte die ganze Welt auf Jesus vorbereiten. Und die ganze Geschichte Israels sollte auf ihn hinweisen und hat auf ihn hingeweist. Wie gesagt, die Opfer, diese ganzen Details in ihrem religiösen Leben. Aber statt es zu tun, die Nationen auf Jesus hinzuweisen, haben sie ihn umgebracht, sind sie zu seinem Mörder geworden. Eine größere Verfehlung und Perversion einer Berufung gibt es nicht. Und deswegen wird Jesus diese Generation, die ihn abgelehnt hat und gekreuzigt hat, richten für alles Blutvergießen, hat er gesagt, die in der Geschichte, was in der Geschichte begangen worden ist. Und er wird sie und ihren Tempel zerstören. Ziemlich harte Worte, die Jesus hier zu seinem Volk spricht. Und da ist nichts Antisemitisches hier. Der Gott der Bibel ist sicher nicht antisemitisch gegen sein Volk. Und keiner, der Jesus nachfolgt, kann antisemitisch sein oder irgendwie ein Rassist sein. Das ist Schwachsinn. Gott diskriminiert nicht aufgrund von Rasse oder aufgrund von Geschlecht oder aufgrund von Herkunft. Gott diskriminiert aufgrund von einer Sache und das ist Glauben. Er unterscheidet zwischen denen, die glauben, und denen, die nicht glauben. Und jeder von uns Menschen ist in einer der beiden Gruppen. Du bist entweder ein Gläubiger an Jesus oder du bist ungläubig, du lehnst ihn ab. Und alles andere ist egal, das zählt nicht. Alle, die ihn angenommen haben, Jesus, sind gerettet worden aus diesem Gericht. Und alle frühen Jünger waren Juden. Also Gott hat einen Ausweg gemacht. Wir haben das letzte Woche angesehen, die sind geflohen, bevor Jerusalem zerstört wurde. Jesus hat ihnen ein Zeichen gegeben, woran sie erkennen werden, dass dieses Gericht über ihrem Tempel, über ihrer Stadt, über ihrer Nation vor der Tür steht und sie haben dieses Zeichen erkannt und die Christen sind geflohen vor der Zerstörung. Das haben wir gesehen. Gott hat einen Ausweg geschaffen für die Seinen. Und dasselbe gilt eigentlich auch für uns. Gott richtet die, die Jesus ablehnen, unabhängig davon, welcher Nation oder welchem Volk sie entstammen. Die Bibel sagt ganz klar, dass es unsere Sünden waren, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Du und ich, wir haben Jesus umgebracht. Das ist die Wahrheit. Und die damalige Generation der jüdischen Leiter, das waren nur Stellvertreter. Wir sind genauso schuldig wie die. Und Jesus wird jeden Einzelnen von uns richten, der Jesus ablehnt. Aber wer ihn angenommen hat als seinen Retter für seine Schuld, der wird gerettet werden. Der wird ein Kind Gottes werden. Der wird ein Erbe Gottes werden. Und mit dem wird er seine Herrlichkeit teilen, seinen Himmel. Also, die Jünger haben das auch gepredigt. Die Jünger haben vor Gericht gewarnt, aber sie haben auch den Ausweg gezeigt, nämlich Vergebung in Jesus. Das haben sie gepredigt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 5. Lesen wir von den Jüngern. Sie, also die jüdischen Leiter, führten sie herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Seht ihr, was die Jünger gepredigt haben und gesagt: Ihr habt den Messias ermordet, ihr seid schuldig. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängt. Also, ziemlich krass, die haben denen so richtig gegeben. Aber dann sagen sie weiter: Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiler erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Also wir sehen hier beides, Gericht, aber Gott will nicht richten. Hey, kehrt um, tut Buße, es gibt Vergebung in Jesus. Gott will retten. Aber wer sich nicht retten lässt, der wird gerichtet werden. Wir richten uns selbst, wenn wir Jesus ablehnen. Kennt alle die Stelle in Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Weil unsere Sünden uns verdammen. Also es ist dann wie jemand, der, sagen wir, auf offener See ist und gerade am Absaufen ist. Aus eigener Dummheit, weil er nicht schwimmen kann und trotzdem aus dem Boot rausgesprungen ist. Und dann kommt so der Hubschrauber, Rettungshubschrauber, lassen einen Rettungsring hinunter zu ihm an einem Seil. Und alles, was er tun muss, ist diesem Rettungsteam vertrauen. Er muss im Glauben den Rettungsring ergreifen und sich retten lassen. Aber wenn dieser Typ sagt: Naja, ich weiß nicht, ich glaube nicht an Rettungsteams, ich weiß gar nicht, ob sie da oben überhaupt gibt, und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Rettungsring mich halten kann. Ich glaube nicht, dass ihr mich retten wollt da oben. Ich will mich allein retten. Hey, wenn er dann absauft, während der Rettungsring neben ihm liegt und das Rettungsteam oben wartet, dass er den ergreift, dann kann der nicht sagen: Die Wasserrettung hat mich ermordet. Die sind schuld. Die lieben mich nicht. Die sind grausam. Die sind ungerecht. Die haben mich zum Tode verurteilt. Nein. Du hast dich selber zum Tode verurteilt. Du hast gewählt, den Rettungsring nicht zu ergreifen, der dir angeboten wurde. Und genauso ist es mit uns. Es ist nicht, dass Gott uns verdammt, wir verdammen uns selbst, weil wir Sünder sind. Gott hat uns einen Rettungsring angeboten und der ist Jesus. Und wer den im Glauben ergreift, der wird gerettet werden, sagt uns die Bibel. Aber wer ihn nicht ergreift, der wird selbst verantwortlich gehalten werden für seine eigene Schuld. und er wird gerichtet werden. Das ist, was die Bibel uns sagt. Glauben oder Unglaube, darum geht es. Es macht den Unterschied in unserer Beziehung mit Gott und wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Jesus hat hier Gericht vorausgesagt. Er hat vorausgesagt, der Tempel wird zerstört werden. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und wir wissen, das ist passiert. Wir wissen auch, wann das passiert ist, nämlich 70 nach Christus, als der römische General Titus mit seinen Truppen Jerusalem den Erdboden gleichgemacht hat und den Tempel zerstört hat. Die haben damals wörtlich jeden Stein abgetragen, um an das Gold ranzukommen, was zwischen den Steinen war, das geschmolzen war und da reingeronnen ist. Haben wir letzte Woche angesehen. Für die Jünger war das natürlich alles noch zukünftig. Und sie haben Jesus zwei Fragen gestellt. Jesus sagt, Tempel wird zerstört werden und sie stellen ihm zwei Fragen. Erstens, wann wird das sein? Und ich glaube, die Antwort sehen wir hier im Vers 30, wo Jesus sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen wird. Es wird in dieser Generation passieren. Es ist erfüllt worden. Und zweite Frage der Jünger war, was ist das Zeichen dafür? Woran werden wir erkennen, dass es bevorsteht, die Zerstörung des Tempels? Und Jesus hat den Jüngern geantwortet, seht zu, dass euch niemand verführe. Es wird falsche Propheten geben, die euch falsche Zeichen verkündigen. Und er hat einige dieser falschen Zeichen, die keine Zeichen sind, aufgezählt, nämlich Kriege, Erdbeben, Hungersnöte. Jesus hat gesagt, das sind keine Zeichen. Und dann hat er den Jüngern gesagt, aber euch, ihr passt auf euch selbst auf, weil euch werden sie verfolgen. Sie werden euch an Gerichte überliefern. Sie werden euch in den Synagogen verprügeln. Also spricht offensichtlich vom Kontext her über Juden, von jüdischer Christenverfolgung. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Erste Christenverfolgung war durch die Juden und dann später sind die Römer dazugekommen. Und Jesus hat gesagt, im Licht von dieser Verfolgung, lasst euch nicht einschüchtern, lasst euch nicht abhalten. Predigt das Evangelium, legt Zeugnis für mich ab. Seid bereit, einen Preis zu bezahlen. Ich bin mit euch, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Ich bin mit euch, der Heilige Geist wird euch das eingeben, was ihr sagen sollt. Und dann hat ihnen Jesus im Vers 14 das Zeichen gegeben. Diese anderen Dinge sind keine Zeichen, aber das hier ist das Zeichen. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht stehen soll, dann flieht. Dann wird eine große Drangsal sein. Und Lukas übersetzt für uns Nicht-Juden diese jüdische Phrase Gräuel der Verwüstung, was das bedeutet. In der Parallelstelle Lukas 21, Vers 20 sagt er, wenn ihr Jerusalem von Heerscharen, römischen Armeen, umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann flieht. Es gibt viele Ausleger, meisten Calvary Chapel Pastoren würden das so sehen, die sagen, dass diese Verse über die Drangsal auch über etwas Zukünftiges sprechen. Die nehmen an, dass oder müssen annehmen, dass in der Zukunft der Tempel wieder aufgebaut wird, sonst kann er zerstört werden. Und es ist eine sehr populäre Sicht. Da gibt es sogar Filme drüber. Ich glaube, unsere Jugendgruppe hat ihn vor kurzem angesehen. Der Film, der auf dieser systematischen Eschatologie, auf dieser Theologie basiert. Ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass diese Verse hier zumindest ihre primäre Erfüllung haben, 70 nach Christus, in der Zerstörung Jerusalems. Und ich habe euch letzte Woche die Gründe genannt, warum ich das glaube. Ich kann nicht ins Detail reingehen, aber vom Kontext her, Kontext ist die Zerstörung dieses Tempels, auf den die Jünger, die hier am Ölberg gegenüber sitzen, runterschauen. Und was die Jünger interessiert hat, wo sie gefragt haben, wann wird es sein, ist nicht, was in 2.000, 3.000, 4.000 Jahren passieren wird, sondern wann dieser Tempel, ihr jüdisches Heiligtum, zerstört werden wird. Und Jesus antwortet ihnen, es wird in eurer Generation sein, in der Generation der Jünger. Vers 5 hat er gesagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Vers 9, ihr aber seht auf euch selbst. Vers 14, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht. Ich glaube, er spricht von der Belagerung Jerusalems durch die Römer, was uns auch die Parallelstelle in Lukas zeigt. Wenn ihr Jerusalem von Herrscharen umsingelt seht, dann wisst ihr, dass es passieren wird. Und wir wissen, wann das passiert ist. Das war 70 nach Christus. Und das, was Jesus hier beschreibt, passt auch sehr gut mit dem zusammen, was der jüdische Historiker Josephus beschreibt über die Zustände während der Belagerung Jerusalems. Also ich persönlich glaube, die natürlichste Auslegung, wenn wir einfach lesen, was hier ausgesagt wird, ist, dass die Erfüllung in der Lebenszeit der Jünger war, nämlich als der Tempel zerstört wurde, wie Jesus das vorausgesagt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die zumindest primäre Erfüllung dieser Prophetie ist. Kann natürlich sein, dass es eine weitere Trübsalzeit geben wird, die dieser ähnlich ist, am Ende unseres Zeitalters, bevor Jesus wiederkommt. Das können wir nicht ausschließen. Wir lesen zum Beispiel von einem großen Abfall und vom Wirken Satans und von Kriegen in der Offenbarung 20. Frage ist, ob diese Verse hier darüber sprechen. Bin ich mir nicht so sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor allem 70 nach Christus in der Zerstörung und Belagerung Jerusalems erfüllt sind. Soweit zu dem, was wir letztes Mal angesehen haben. Bei unserem nächsten Absatz, den wir uns heute anschauen, bin ich mir nicht so sicher, wie ich den auslegen soll. Ist möglich, dass die nächsten Verse hier auch weiter über Gottes Gericht, über Jerusalem durch die Römer sprechen, aber es ist genauso gut möglich, dass sie über die Wiederkunft Jesu sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich eine Präferenz. Ist klar, es kann nur eine Auslegung die richtige sein, aber ich weiß nicht, welcher ich den Vorzug geben soll. Also gebe ich euch einfach beide und ihr könnt für euch selbst beide studieren. Lesen wir die Verse 24 bis 27. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, Matthäus 24 sagt uns, gleich nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln, von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Erste, was uns auffällt hier, ist, dass Jesus nicht mehr länger ihr sagt, sondern er wechselt zum sie. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Also er spricht nicht mehr die Jünger direkt an hier, sondern er spricht offensichtlich zu einer anderen Gruppe von Menschen. Wenn wir diesen Absatz lesen, sagen wir, na ist doch klar, das ist noch nicht passiert. Für uns klingt es klar, dass es hier um die Wiederkunft Jesu geht. Wir sehen kosmische Zeichen und er sagt hier, er wird kommen, in den Wolken, mit großer Macht und mit großer Herrlichkeit. Im Vers 27, das klingt wie die Entrückung, dass Gott seine Auserwählten zu sich hinsammelt. Und es ist sehr gut möglich, dass das damit gemeint ist. Die Wiederkunft von Jesus. Wie passt es chronologisch mit dem Vorhergehenden zusammen? Wie gesagt, Matthäus 24 sagt uns, dass es gleich nach der Drangsal jener Tage passieren wird. Und die, die alles zukünftig sehen, auch den vorherigen Abschnitt, verwenden das als Argument, dass auch das Vorherige, eben diese Drangsal und so weiter, in der Zukunft liegt, direkt vor der Wiederkunft Jesu. Ein Problem, was ich sehe, ist, dass es nicht sehr gut in den Kontext passt, weil der Kontext ist eigentlich die Zerstörung dieses Tempels, auf den die Jünger schauen. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr, also zumindest einige, werden das noch erleben. Ich denke, es ist nicht unbedingt nötig, das alles in die Zukunft zu verschieben. Es muss kein Widerspruch sein, dass die Drangsal 70 nach Christus begonnen hat. Es wird hier nirgends gesagt, wie lange die dauern wird. Wir könnten annehmen, dass die Drangsal mit dem Ausbruch des jüdischen Krieges 66-67 nach Christus beziehungsweise mit der Belagerung von Jerusalem 69-70, dass die Drangsal damit begonnen hat und bis zur Wiederkunft von Jesus dauert. Vielleicht gehört ja auch noch der Holocaust und Terrorismus, Antisemitismus, den wir heute sehen, noch dazu. Vielleicht wird diese Drangsal dauern bis ans Ende der Welt, bis Jesus wiederkommt. Könnte sein. Parallelstelle in Lukas könnte diese Sicht untermauern. In Lukas 21, Vers 23, wer mitlesen will. Da sagt Lukas: Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn diese Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Vers 24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Das klingt für mich, als wäre das im ersten Jahrhundert passiert, als würde der Herr hier über das Volk Israel sprechen. Und dann heißt es weiter, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und dann heißt es, und sie werden Zeichen sehen an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Das ist, wie Lukas das beschreibt. Und er sagt uns, Jerusalem wird zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Kann sein, dass die Zeiten der Nationen gleichbedeutend ist mit der Dauer der Drangsal für das Volk Israel. Also gleichbedeutend mit der Zeit der Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesu. Dass die Drangsal dauert von der Zerstörung Jerusalems durch die Römer bis zur Wiederkunft Jesu. Das könnte sein. Und dann gleich danach kommt Jesus wieder nach dieser Drangsal. Ich denke, es ist eine mögliche Erklärung, die ist perfekt biblisch möglich. Und es ist gut, dass das die richtige Auslegung dieses Absatzes ist. Wie gesagt, wenn wir das mit unseren europäischen Ohren lesen, würden wir sagen, das ist eigentlich klar, dass es hier um die Wiederkunft Jesu geht. Und es kann gut sein. Ich möchte euch aber der Ehrlichkeit halber noch eine zweite Auslegungsmöglichkeit zeigen. Vielleicht ist denen von euch, die viel in der Bibel lesen, die gut mit dem Alten Testament vertraut sind, vielleicht ist euch aufgefallen, dass solch apokalyptische Sprache wie hier schon öfter im Alten Testament vorgekommen ist. Wenn Gott über Gericht spricht, über irgendwelche Nationen. Ich lese euch mal ein paar Beispiele vor. Zum Beispiel Hesekiel, Kapitel 32, Verse 2, und dann lese ich noch die Verse 7 und 9, wer mitlesen will. Da heißt es: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den Pharao, den König von Ägypten. Und dann sagt der Prophet Hesekiel, und ich werde, oder Gott sagt es durch den Propheten natürlich, und ich werde, wenn ich dich auslösche, den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln. Ich werde die Sonne mit Gewölk bedecken und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Alle leuchtenden Lichter am Himmel werde ich deinetwegen verdunkeln und ich werde Finsternis über dein Land bringen, spricht der Herr, Herr. Und ich werde das Herz vieler Völker beunruhigen, wenn ich deinen Zusammenbruch über die Nationen kommen lasse, in Länder, die du nicht gekannt hast. Es geht hier um Gottes Gericht über Ägypten durch die Babylonier. Das ist in der Geschichte passiert. Babylon hat Ägypten erobert. Anderes Beispiel: Gottes Gericht gegen die Nation Edom. Jesaja 34, Verse 3 und die folgenden. Da ist es: Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen, und der Gestank ihrer Leichen steigt auf, und die Berge zerfließen von ihrem Blut. Schön, nicht? Und alles Heer der Himmel zergeht. Sterne, alles Heer der Himmel zergeht, und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle. haben damals auf Pergamentrollen geschrieben, deswegen wurden die Bücher gerollt. Damals, heute wäre es ein bisschen schwer, Bücher zu rollen. Die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle und ihr gesamtes Heer verwelkt wie das Laub am Weinstock verwelkt und die Welk ist am Feigenbaum. Denn trunken ist der Himmel, mein Schwert. Siehe, auf Edom fährt es herab und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. Auch dieses Gericht über Edom ist erfüllt. Das Volk der Edomiter gibt es heute nicht mehr. Letztes Beispiel, Jesaja 13, Verse 1 und die folgenden. Da heißt es: Ausspruch über Babel, den Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Gerichtsworte über Babylon. Horch, Getümmel auf den Bergen wie von einem großen Volk. Horch, Getöse von Königreichen, von versammelten Nationen. Der Herr der Herrscharen mustert ein Kriegsheer. Aus fernem Land kommen sie, vom Ende des Himmels, der Herr mit den Werkzeugen seiner Verwünschung, um das ganze Land zugrunde zu richten. Heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Gottes Gerichtsworte über Babylon, das über die Babylone gekommen ist, durch die Meder und die Perser, die das babylonische Reich erobert haben. Das ist 539 vor Christus passiert. Also wir sehen in diesen alttestamentlichen Prophetenworten gegen die Nationen, in Gottes Gerichtshandeln in der Geschichte, dass es durch ähnliche apokalyptische Sprache ausgedrückt wird, wie Sie hier lesen in Markus 13. Und ich denke nicht, dass wir das als naturwissenschaftliche Aussagen nehmen müssen, dass hier wörtlich die Sonne und der Mond verfinstert werden, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, dass keine Sterne mehr sichtbar sein werden, dass die Sterne vergehen, dass der Himmel aufgerollt wird wie eine Papyrusrolle. Ich meine, das ist ganz sicher nicht wörtlich zu verstehen, naturwissenschaftlich. Ist eine Bildsprache hier, wo der Fall von großen und mächtigen Nationen bzw. Herrschern beschrieben wird, die so unvergänglich, so fix erschienen sind wie die Sonne und der Mond, aber trotzdem werden sie fallen. Hier wird in Bildsprache von großen politischen Umwälzungen gesprochen, wo eine Weltmacht von der anderen erobert wird und wo Gott diese Nationen richtet, durch andere Nationen. Jesaja Kapitel 19, Vers 1. Auch hier geht es um Gottes Gerichtshandeln mit Ägypten. Da heißt es: Ausspruch über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Da beben die Götzen Ägyptens vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. Psalm 104, Vers 3, da heißt es: Gott macht Wolken zu seinem Wagen. Also gleichsam zu einem Streitwagen, mit dem er im Himmel diesen feindlichen Armeen vorherzieht, die er gegen die Nation führt, die er richtet. Also auch das ist offensichtlich Bildsprache. Wenn es heißt, Gott fährt in einer Wolke, das ist wie sein Wagen. Wir können uns schwer vorstellen, irgendwo Gott so als alter Mann, der auf eine Wolke steigt, so ja, ist nicht wörtlich gemeint, ist Bildsprache. Dass Gott als Krieger vorherzieht vor diesen Armeen, die er zum Gericht gebraucht. Und wenn wir das vergleichen, eine ähnliche Sprache finden wir hier in Markus 13. Jesus war ein Jude, seine Zuhörer waren Juden, die waren vertraut, mit dieser Art und Weise zu sprechen. Wir sind es nicht so sehr. Und deswegen könnte es auch gut sein, dass der Herr hier noch immer über die Zerstörung Jerusalems spricht, 70 nach Christus. Wir wissen, dass es mitten im jüdischen Krieg mit den Römern passiert ist, dass der Kaiser Nero Selbstmord begangen hat. Und das hat das Römische Reich in eine Riesenkrise reingestürzt. Die hatten, ich glaube, 3 oder 4 Kaiser in sehr kurzer Abfolge innerhalb von Zeitraum von einem Jahr, eineinhalb Jahren ungefähr, verschiedene Kaiseranwärter und Generäle haben Bürgerkrieg geführt, haben sich gegeneinander bekriegt um die Position des Kaisers. Da waren ganz sicher große politische Erschütterungen in dieser Zeit. Zerstörung Jerusalems. Der Tempel wurde zerstört. Das alttestamentliche Opfersystem wurde unmöglich gemacht. Es war das Ende des jüdischen Zeitalters unter dem Alten Bund. War das Ende der jüdischen Nation. Also wenn Gott sein Gericht über Ägypten und Babylon oder Edom mit solch apokalyptischer Sprache beschreibt, dann ist diese Sprache auch ganz sicher gerechtfertigt für den Fall Jerusalems und die Zerstörung des Tempels. Für diese Zeit, wovon Jesus zuvor gesprochen hat. Also es könnte sein, dass es hier einfach weitergeht. Dass er sagt, gleich nach der Drangsal des Krieges und der Belagerung Jerusalems durch die Römer wird der Tempel und die Stadt zerstört werden. Das Kommen im Vers 26 wäre dann hier nicht die Wiederkunft Jesu am Ende der Welt, sondern es wäre Jesu Kommen im Gericht gegen Jerusalem, gegen diese Generation, die ihn gekreuzigt hat und ihn abgelehnt hat. Ist hier nirgendwo von der Wiederkunft die Rede, es spricht hier von seinem Kommen. Kann meines Erachtens beides heißen. Matthäus 26, Vers 63. Wir sind hier wieder beim Verhör von Jesus. Diesmal vor den Hohenpriestern, vor den Leitern der Juden. Der Hohepriester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Jesus sagt den jüdischen Leitern seiner Zeit, ihr werdet mich kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Es könnte sein, dass Jesus diesen jüdischen Leitern sagt, ihn ablehnen, ihr werdet erkennen, dass ich Gottes Sohn bin und dass ich zur Rechten des Vaters sitze und herrsche, wenn ich Gericht über euch bringe. Wir haben gesehen, das Kommen in Wolken im Alten Testament war oft Bildsprache für Gericht, dass Gott Gericht bringt. Also ihr werdet mein Gesicht mit eigenen Augen sehen. Alttestamentliche Religion und damit auch ihrem Priestertum und Israel als Nation werde ich ein Ende bereiten. Interessant in dem Zusammenhang ist natürlich auch Joel Kapitel 3. Habe ich schon gesagt, wir werden viele Bibelstellen anschauen. Aber die Bibel ist der beste Kommentar zur Bibel. Wenn wir schwierige Stellen auslegen wollen, müssen wir uns Parallelstellen ansehen. Stellen, die über ähnliche Dinge sprechen. Joel Kapitel 3, Vers 1. Wir werden so ziemlich das ganze Kapitel lesen, wer mitlesen will. Kommt euch sicher bekannt vor, diese Verse, diese Prophetie. Da heißt es, danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Und unter den Übriggebliebenen, die der Herr berufen wird. Kommt euch sicher bekannt vor die Stelle. Joel spricht hier im Zusammenhang von der Ausgießung des Geistes und der Entstehung der Gemeinde. Das ist zu Pfingsten passiert natürlich. In demselben Kontext spricht er auch über Gericht über die Ungläubigen. Kann es sein, dass er hier von 70 nach Christus spricht? Es würde gut passen vom zeitlichen Zusammenhang her. Paulus zitiert diese Verse in seiner Pfingstpredigt natürlich, in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Und er sagt dazu, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und dann ab Vers 36, Apostelgeschichte 2, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus, dem Messias, dem Retter, gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er drückt es den Juden da wieder aufs Auge, die ihm zuhören bei seiner Predigt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Jesus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt diese Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem perversen Geschlecht oder wieder aus dieser perversen Generation. Er spricht wieder über diese Generation. Jesus wird diese Generation richten, aber es gibt einen Ausweg. Ihn selbst, Jesus. Wer ihn annimmt, der wird mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, der wird Teil seines Leibes, Teil seines Reiches werden. Und noch ungefähr 35 Jahre, nachdem Petrus es gepredigt hat, 35 Jahre Raum, Buße zu tun, umzukehren, bevor Jerusalem und die Nation und der Tempel zerstört wurde. Markus 13, wenn er davon spricht und sagt, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit, dann werden hier nicht die Leute gemeint, die die Wiederkunft Jesu erleben, sondern die Leute in Jerusalem, die sein Gericht erleben. Die Jünger, die wurden ja gewarnt, die sind geflohen, die sind immer dort. Deswegen sagt er, sie werden dieses Gericht sehen, nicht ihr. Und wenn wir diesen Paragraph 70 nach Christus erfüllt sehen, dann ist natürlich im Vers 27 nicht von der Entrückung die Rede, sondern dann wird hier die Evangelisation durch die Jünger Jesu beschrieben. Das Wort Engel, Angelos im Griechischen, bedeutet so viel wie Botschafter oder Gesandter. Das wurde in der Bibel auch für Menschen gebraucht. Kontext entscheidet hier. Also es könnte sein, dass hier die Jünger beschrieben werden als seine Gesandten, die in die ganze Welt hinausgehen, das Evangelium verkündigen und seine Auserwählten in den Leib Christi, in seine Gemeinde versammeln. Wie gesagt, zweite Auslegungsmöglichkeit ist, dass auch dieser Absatz 70 nach Christus erfüllt worden ist. Spricht hier von Jesu kommen im Gericht gegen die Generation, die ihn abgelehnt hat. Und meines Erachtens ist auch das eine saubere, biblische, perfekt mögliche Auslegungsmöglichkeit. Welche ist die richtige? Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt keine wirkliche Präferenz, was ich bevorzugen soll. Geht es um den Fall Jerusalems hier noch? Geht es um die Wiederkunft Jesu? Ich weiß nicht. Deshalb habe ich euch so viele Bibelstellen vorgelesen, damit ihr die Argumente kennt. Damit ihr selber weiter studieren könnt und zu eurer eigenen Überzeugung kommen könnt. Vers 28. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das ist eine fest beschlossene Sache. Seht hier, wenn ihr dies geschehen seht, er sagt wieder ihr. Er spricht hier wieder zu den Jüngern. Und er sagt, euer Geschlecht, eure Generation wird nicht vergehen, bis der Tempel zerstört ist. Bis Gott sein Gericht über dieses Geschlecht gebracht hat, das ihn abgelehnt hat. Und er gibt ihnen ein Beispiel, eine Illustration aus der Natur. Wenn der Feigenbaum Lukas fügt hinzu, und die anderen Bäume Blätter austreiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso, wenn ihr dies geschehen seht, dies was? Na, das Zeichen, von dem er vorher gesprochen hat. Das Gräuel der Verwüstung. Jerusalem von Heerscharen umzingelt. Dann könnt ihr erkennen, dass die Zerstörung des Tempels nahe vor der Tür steht. Und dann flieht, weil dann ist nur eine kurze Zeit, wo das möglich ist. Es gibt unter den Auslegern wieder viel Diskussion, was mit diesem Geschlecht gemeint ist. Ich denke, das Natürlichste ist einfach so zu lesen, dass dieses Geschlecht bedeutet. Diese Generation, zu der Jesus geredet hat. Überall dort, wo die Evangelien diese Phrase verwenden, ist genau das gemeint. Zum Beispiel Matthäus 11. Da sagt Jesus, mit wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht wehgeklagt. Keiner kann es euch recht machen. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagten, er hat einen Dämon, der Sohn des Menschen. Jesus ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Es ist offensichtlich, dass Jesus hier zu seinen Zuhörern spricht, zu der Volksmenge. Zweites Beispiel, Markus 8 bzw. Lukas 11, der Vers 29. Als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing er, Jesus, an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Also wieder eindeutig, Jesus spricht zu dem Geschlecht seiner Zuhörer. Also deswegen denke ich, ist es am vernünftigsten und am konsistentesten, am natürlichsten davon auszugehen, dass auch hier wörtlich davon die Rede ist, nämlich von diesem Geschlecht, dieser Generation der Jünger. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr dies geschehen seht. Wenn man das so liest, stellt das natürlich ein Problem für die dar, die sagen, das ist alles noch zukünftig. Und naja, ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich persönlich nicht glaube, dass es irgendein perfektes theologisches System gibt. Eine perfekte systematische Theologie. Auch keine perfekte systematische Eschatologie. Systematische Theologie von Ende. Gottes Wort ist absolut, das ist absolut die Wahrheit, das ist absolut fehlerfrei, das ist kein Zweifel. Aber unsere systematischen Systeme, die sind unvollkommen, glaube ich, weil sie von unvollkommenen Menschen zusammengestellt wurden. Na, wir haben diese ganzen Puzzleteile in der Bibel verteilt, wo über bestimmtes Thema, zum Beispiel Endzeit, wenn wir es so nennen wollen, gesprochen wird. Und dann versuchen wir Menschen, das zusammenzubauen in ein System, wo alles passt. Und ich glaube, selbst wenn wir uns bemühen, wird es nicht absolut perfekt sein. Wir werden immer Verse finden, die nicht in unser System reinpassen. Und ich denke, hier haben wir so ein Beispiel. Also obwohl die, die alles zukünftig sehen, alles wörtlich nehmen wollen, können sie das hier nicht wirklich wörtlich nehmen. Müssen es ein bisschen anders uminterpretieren, anders interpretieren, dass es in ihr System reinpasst. Und sie haben verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Die erste ist, dass die Generation, von der hier die Rede ist, nicht die Generation der Jünger damals ist, sondern die letzte Generation der Menschheit, die diese Zeichen am Ende der Zeit sehen werden. Kann natürlich sein, ich denke mir, dann hätte Jesus aber besser gesagt, nicht dieses Geschlecht, sondern jenes Geschlecht. Und dann hätte Jesus vielleicht nicht gesagt, ihr werdet das Geschehen sehen, sondern hätte vielleicht allgemein gesagt, man wird es geschehen sehen. Leute, die es zukünftig sehen, müssen natürlich sagen, ihr ist halt ein allgemeiner Begriff dann für die Christen oder Bewohner Jerusalems, wer immer. Anderer Erklärungsversuch ist zu sagen, dieses Wort, was mit Geschlecht übersetzt ist hier im Deutschen, Dieses griechische Wort kann auch so viel bedeuten wie Rasse oder Ethnie. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Es ist die Rasse, es ist das Volk Israel gemeint. Das Volk Israel wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Letzten Erklärungsversuch gibt es noch. Der war sehr populär, ist immer noch populär, was ich nicht ganz verstehen kann, weil er eindeutig falsch war. Ihr habt sicher schon von der Erklärung gehört. Hal Lindsey hat Anfang der 70er Jahre ein Buch geschrieben mit dem Titel The Late Great Planet Earth. Es war damals ein Bestseller, der hat mehrere Millionen davon verkauft, hat sich eine goldene Nase verdient dabei. Und er hat behauptet, dass der Feigenbaum in der Schrift ein etabliertes Zeichen ist für die Nation Israel, ein Symbol für Israel als Nation. Und er sagt, Israel ist Gottes Uhr, an der wir ablesen können, in welcher Zeit wir lesen. Und wenn Jesus hier sagt, wenn der Feigenbaum Blätter hervortreibt, dann wurde das erfüllt, damit ist gemeint, dass Israel wieder eine Nation wird in ihrem Land. Und wie wir alle wissen, wurde der Staat Israel 1948, der moderne Staat Israel 1948 gegründet. Deswegen ist die Generation, von der Jesus hier spricht, die Generation, die das sehen wird, dass Israel wieder ein Staat wird, das ist die Generation, in der sich alle diese Dinge erfüllen. Wir wissen aus der Bibel, eine Generation ist ungefähr 40 Jahre. 40 Jahre Wanderung in der Wüste. Diese alte Generation wird aussterben und die neue Generation erst ins verheißene Land geführt werden. Also, Generation 40 Jahre, Staatengründung 1948 plus 40. Er hat es nicht so krass gesagt, er wollte ja kein Datum nennen, aber er hat schon so impliziert, Jesus wird so 1988 wiederkommen. Und da die Entrückung nach seinem theologischen System 7 Jahre zuvor passiert, sind wir beim Jahr 1981, also, naja. Welches Jahr haben wir heute? 2006. Ich denke, wir können übereinstimmen, dass es nicht eingetroffen ist, wie der gute Hal das prophezeit hat. Offensichtlich ist es nicht passiert. Leute, das heißt, die Interpretation war falsch. Punkt. Ich persönlich kann schwer verstehen, warum Leute heute noch immer an der Interpretation festhalten. Kann ich nicht verstehen. War offensichtlich falsch. Einer meiner Lieblingsbibellehrer hat mal gesagt, ja, was heißt das Ganze? Und er hat es so erklärt, er hat gesagt, ja, wir leben in der Nachspielzeit sozusagen. Es kann immer lange dauern, bis Jesus kommt. Ja, damit kann ich nicht übereinstimmen. Das ist keine gute Bibelauslegung. Wenn die Auslegung von Hal Lindsey richtig ist, dass 40 Jahre nach der Staatengründung Israels Jesus wiederkommen wird, wenn das die richtige Auslegung ist, dann meint Gott es auch. Dann wird es auch genau dann passieren. Aber es ist nicht passiert. Das heißt nicht, dass Jesus sich verspätet, sondern das heißt, dass die Interpretation von Hal Lindsey falsch war. Schlicht und einfach. Wir müssen einfach sagen, er hatte Unrecht. Ist auch biblisch leicht zu widerlegen. Erstens die Behauptung, dass der Feigenbaum ein etabliertes Bild für die Nation Israel ist, steht meines Erachtens auf sehr schwachen Füßen. Ihr könnt das selber nachprüfen. Ich habe das getan. Geht mal in die Konkordanz und schlagt alle Bibelstellen nach, wo vom Feigenbaum die Rede ist. Ihr werdet erstens mal gar nicht so viele finden. Jesus hat den fruchtlosen Feigenbaum verflucht, als Bild für die Zerstörung Jerusalems. Zweite Stelle, die mit viel Fantasie noch passen könnte, die ich gefunden habe, wäre vielleicht Jeremia 8, wo Israel unter anderem mit einem fruchtlosen Feigenbaum verglichen wird. Aber daraus eine Lehre zu bauen, dass der Feigenbaum ein etabliertes Symbol ist für die Nation Israel immer, das ist sehr wagemutig. Zu sagen, dass die Blätter, die der Baum austreibt, dass das von der Staatengründung Israels spricht, ich meine, das ist reine Spekulation. Oder? Ich meine, Blätter, die austreiben und Staatengründung,
Eine Spekulation.
Zweites Argument, was ich anführen würde, ist eben diese Parallelstelle in Lukas. Lukas sagt, der Feigenbaum und die anderen Bäume. Jesus spricht hier überhaupt nicht von einem bestimmten Baum. Er spricht hier überhaupt nicht über Israel. Er verwendet ein allgemeines Bild aus der Natur. Er sagt, wenn die Bäume austreiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso, wenn die Zeichen passieren, wisst ihr, dass die Zerstörung Jerusalems nahe ist. Das ist, was Jesus hier sagt. Das ist die natürlichste Auslegung. Und ich denke, es ist am einfachsten, es einfach so zu nehmen, wie Jesus es gesagt hat und so, wie die Jünger es verstanden hätten. Wenn ihr dies geschehen seht, erkennt, dass es nahe vor der Tür steht. Dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Und wir wissen, dass es passiert ist und wann es passiert ist in der Geschichte, nämlich innerhalb der nächsten 40 Jahre, innerhalb dieser Generation wurde der Tempel zerstört. Gibt es eine sekundäre Erfüllung dieser Prophetie? Nochmaliges Auftreten dieser Zeichen, bevor Jesus wiederkommt am Ende der Welt? Ich weiß nicht. Aber ich denke, primär wurde das erfüllt bei der Zerstörung Jerusalems. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Vers 32, von jenem Tag aber oder von der Stunde weiß niemand. Weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens. Damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen. Wacht. Wieder zwei Auslegungen, was damit gemeint ist. Einen sagen, Jesus sagt hier, ihr werdet die ungefähre Zeit kennen, wann Jesus kommt, beziehungsweise wann der Tempel zerstört wird. Ihr könnt es an den Zeichen erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Aber jenen Tag oder jene Stunde, die kennt niemand. Es weiß niemand ganz genau, wann es passieren wird. Das ist eine Möglichkeit, es zu lesen. Zweite Möglichkeit ist ein Kontrast. Und das macht für mich mehr Sinn. Macht besonders Sinn, wenn wir die Verse 24 bis 27 erfüllt sehen in der Wiederkunft Jesu. Im Vers 24 hat Jesus gesagt, aber in jenen Tagen. Spurgeon hat gesagt, der Vers 31 dient als Übergangsvers. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Und dann Vers 32 wieder von jenem Tag oder jener Stunde weiß niemand wann. Es bezieht sich auf die Wiederkunft Jesu. Also, Jesus gab den Jüngern die ungefähre Zeit, wann der Tempel zerstört werden wird. Das könnt ihr erkennen, hat er gesagt. Damit beantwortet er ihre Frage, wann wird das passieren. Aber von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand. Nämlich von dem Tag, von dem Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommen wird. Das wird plötzlich sein. Matthäus 24, Parallelstelle. Da sagt Jesus, es wird sein wie ein Dieb in der Nacht. So wird er kommen. Unangekündigt. Es kann jederzeit passieren. Und für mich macht es mehr Sinn, es so zu sehen. Für mich scheint es nicht logisch, für mich ergibt es keinen Sinn, dass Jesus sagen würde, das und das ist das Zeichen für mein Kommen gegen Jerusalem und die Zerstörung des Tempels. Ihr könnt erkennen, wann die Zeit ist und wenn ihr dieses Zeichen seht, dann flieht. Und das haben die Jünger getan. Und dann klingt es für mich fast wie ein Widerspruch, wenn er sagt, ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Und ihr kennt den genauen Tag nicht. Es ist völlig egal, ob ich den genauen Tag kenne oder nicht, weil die sind eh schon geflohen. Weil wenn ihr das Zeichen seht, wenn ihr die Zeit erkennt, dann flieht. Warum sollte Jesus sagen, aber den genauen Tag kennt ihr nicht? Für mich erscheint es logischer zu sagen, hier ist ein Wechsel, ein Kontrast. Jesus hat von der Zerstörung Jerusalems gesprochen, Da werdet ihr die Zeit erkennen können, aber von der Wiederkunft, im Gegensatz dazu von jenem Tag, von jener Stunde, das weiß niemand. Nicht mal der Sohn in seiner Menschlichkeit, in seiner Inkarnation, sondern nur der Vater im Himmel. Ich glaube, dass es hier von der Wiederkunft Jesu spricht. Soweit meine Auslegung zu Johannes 13. War anstrengend heute, oder? So mitdenken. Es gibt verschiedene Auslegungen. Wie gesagt, ich bin nicht dogmatisch. Ich fühle euch völlig frei, eine andere Sichtweise zu haben. Ich habe mich auch nicht bewusst an irgendeiner systematischen Theologie oder Eschatologie orientiert. Also ich habe jetzt hier nicht versucht, diese Verse in ein größeres System zu integrieren. Ich habe versucht, für mich persönlich es hier so auszulegen, wie es für mich biblisch gesehen am meisten Sinn macht. Es sind schwierige Verse, ich bin mir nicht überall ganz sicher. Das ist, wie es am meisten Sinn für mich macht derzeit. Vielleicht ändert sich ja noch das eine oder andere in der Zukunft. Ich habe versucht, euch alle Argumente zu geben und euch auch die Bibelstellen aufzuführen, warum ich das glaube, was ich glaube, damit ihr es besser prüfen könnt. Und das sagt euch die Bibel, dass ihr das tun sollt. Prüft alles, das Gute haltet fest. Also prüft es. Und lasst uns gemeinsam weiter die Bibel studieren und wachsen in der Erkenntnis von Gottes Wort. Abschließend möchte ich eines betonen. Es ist eigentlich egal, wie die genaue Auslegung dieser Verse ist, wie deine genaue Eschatologie aussieht. Die Anwendung bleibt für uns alle gleich. Jesus sagt, wacht. Sagt seinen Jüngern, was ich euch sage, sage ich allen, wacht. Meine Eschatologie zu diesem Zeitpunkt ist sehr einfach. Jesus kommt wieder, also wacht. Seid bereit. Lasst uns leben im Licht dieser Wahrheit. Ehrlich gesagt, mir sind die genauen Details um die Wiederkunft Jesu nicht so wichtig. Wenn Jesus wiederkommt und wir werden entrückt und dann herrschen wir mit ihm 1000 Jahre auf dieser Erde, bevor wir in die Ewigkeit in den Himmel gehen, hey, das ist okay für mich. Wenn Jesus wiederkommt und wir werden entrückt und wir sind gleich im Himmel in der Ewigkeit mit ihm, hey, das ist noch besser. Wenn der Herr uns vorher noch durch eine schwere Zeit durchführt, wäre das nicht meine erste Wahl. Aber auch das soll okay sein für mich. Wir wissen, Gott wird sein Gericht, Gott wird seinen Zorn nicht über sein Volk ausgießen, über die, die Jesus vertrauen, über seine Gemeinde. Den Zorn hat Jesus für uns absorbiert am Kreuz. Da hat er Gottes Zorn über unsere Schuld getragen. Da wurde unsere Sünde gerichtet. Also wird er sie nicht mehr an uns richten. Dann wird er uns irgendwie bewahren und beschützen davor. Vor seinem Zorn. Auf der anderen Seite hat Gott uns nie verheißen, dass wir immer leicht haben werden. Im Gegenteil, er hat den Jüngern gesagt, ihr werdet verfolgt werden. Werdet durch schwere Zeiten durchgehen. Aber wir wissen, dass das Leben hier in dieser Welt nur sehr kurz ist im Vergleich zur Ewigkeit. Und Paulus hat gesagt in Römer 8,18, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also was immer deine Sicht ist über zukünftige Dinge, unser gemeinsamer Nenner ist, Jesus wird wiederkommen. Sei bereit. Schlaf nicht. Penn nicht ein. Lebe mit dieser ewigen Perspektive. Das ist die Anwendung für uns von diesen Versen. Vers 34 sagt Jesus, sein Wiederkommen wird sein, wie es ist mit einem Hausherrn, der verreist und der seinen Jüngern Vollmacht gibt oder seinen Dienern Vollmacht gibt in dem Fall, der jedem Diener seinen Auftrag gibt und er wird wiederkommen. Wisst nicht wann, aber er wird wiederkommen. Und die Frage, wenn der Hausherr wiederkommt, wird sein, warst du treu? Hast du diesen Auftrag, den er dir gegeben hat, treu erfüllt? Hast du treu gewirtschaftet mit deinen Talenten, um ein anderes Beispiel hier, anderes Gleichnis Jesu hier mit reinzunehmen? War so treu mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Wir wissen hundertprozentig, dass unser Leben hier auf dieser Erde eines Tages zu Ende sein wird. Sei es, dass Jesus wiederkommt und wir entrückt werden, verwandelt werden, wenn er wiederkommt in unserer Lebenszeit, sei es einfach, dass wir sterben. Wir wissen nicht wann. Aber wir wissen, dass wir eines Tages Rechenschaft ablegen werden müssen für unser Leben. Bist du bereit? Bist du bereit, in die Ewigkeit einzutreten? Was, wenn Jesus vor meiner Predigt, bevor die zu Ende ist, wiederkommt? Vielleicht sagt er, das kann leicht möglich sein, wenn du noch lange weitermachst. Aber was, wenn Jesus wiederkommt, bevor wir hier rausgehen? Oder was, wenn du auf der Heimfahrt einen Autounfall hast und stirbst? Was dann? Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Und wie wird dein Leben beurteilt werden? Warst du deiner Berufung treu? Hast du Gott geliebt und die Menschen geliebt in deinem Leben? Warst du ein Zeuge für Jesus? Hast du Schätze im Himmel gesammelt oder warst du ein Tor? Wie dieser eine reiche Mann, dieser reiche Tor in Lukas 11, glaube ich, der nur angehäuft hat, hier und jetzt. Und Jesus spricht zu ihm, du Tor, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden und was ist dann mit dem ganzen Zeug? Und er sagt, so ist jeder, der nur für das Hier und Jetzt lebt und der nicht reich ist im Hinblick auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Wachsam sein und bereit sein heißt vor allem in Jesus sein, das ist das Wichtigste, dass wir Gottes Vorsorge für unsere Sünden angenommen haben, Jesu Werk am Kreuz für uns. Und es heißt zweitens, dass wir mit einer ewigen Perspektive leben. Als letzten Vers Lukas 21 aus der Parallelstelle hier. Da sagt Jesus, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen, dass ihr gleichgültig werdet, dass euer Herz eingenommen ist von dem Zeug dieser Welt, von dem Hier und Jetzt, von euch selbst und nicht von ihm und seinem Reich. Seid vorsichtig, hütet euch. Jesus kommt. Seid bereit. Vater, danke für dein Wort. Und ich danke dir, dass du selbst die Verse, die wir nicht immer ganz genau, ganz übereinstimmend alle gleich auslegen können, dass du selbst diese Verse für uns ganz praktisch und punktiert auf einen Punkt bringst. Und dass du uns herausforderst, sei bereit. Vater, wir wollen unsere Herzen prüfen heute Morgen, ob wir bereit sind. Ich bete, dass dein Heiliger Geist jetzt zu uns spricht. Und dass du uns zeigst, wie es läuft in unserem Leben. Im Lichte deiner Wiederkunft und im Lichte, dass wir ewig leben werden und dass die Zeit in dieser Welt hier, unser irdisches Leben, nur sehr kurz ist. Vater, zeig uns, wie wir drauf sind als deine Knechte, als deine Diener. Sind wir treu? Sammeln wir Schätze im Himmel? Leben wir für dich in der Erwartung deines Kommens, in der Erwartung deiner Ewigkeit? Prüf unsere Herzen, Herr, und zeig uns, wenn es dran ist, unser Leben neu auszurichten, heute Morgen. Danke dir, dass wir immer wieder umkehren dürfen und Buße tun dürfen und uns neu ausrichten dürfen, neu anfangen dürfen. Danke, dass du treu bist, uns zu prüfen und dass du treu bist, uns es aufzuzeigen. Und Herr, leite uns in deinem Weg, damit wir Zeugen sind für dich in dieser Welt. Und Herr, dass wir, wenn wir eines Tages vor dir stehen und wenn wir zurückschauen auf unser ganzes Leben hier auf dieser Welt, dass wir ja nicht traurig sind und dass wir nicht irgendwie das Gefühl haben müssen, ah, wir haben die Zeit nicht genutzt, wir haben die Zeit verschwendet und irgendwie nicht richtig gelebt. Ich bitte dich, Herr, dass wir wieder Paulus mal sagen können, ja, ich bin bereit, in die Ewigkeit einzugehen. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe meine Berufung erfüllt. Und jetzt freue ich mich auf die Gemeinschaft mit dir. Vater, ich möchte mal diese Zufriedenheit haben, zurückschauen zu können und zu sagen, ja, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen für dich genutzt, mein Leben. Es ist voll ausgeschöpft, das Potenzial, was du mir gegeben hast. Herr, gib uns diese Vision, gib uns diese Leidenschaft für dich und für dein Reich. Lass uns so leben, Herr. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen.